dass man sich immer mehr aus den sozialen Kontakten von der Familie zurückzieht, immer öfter auch die Tür zum Kinderzimmer zubleibt, aber auch in der Schule sich weniger konzentrieren können, da nicht mehr so gut mitkommen, aber auch mit den MitschülerInnen, dass es ihr da auch schwergefallen ist, da in Kontakt zu bleiben und da auch mehr sozialen Ausschluss auch erlebt hat, was natürlich gerade im Jugendalter auch sehr belastend ist. Und ich glaube leider, dass es immer noch eben viele Vorurteile gibt, dass man sich nur anstellt oder dass das ja nicht so schlimm ist. Psychische Gesundheit ist halt nochmal viel schwerer fassbar als körperliche Gesundheit. Und ganz schwierig ist vor allem für Eltern, das einzuordnen, was ist es denn jetzt?
Willkommen zur 48. Folge des Mein Herz lacht Podcast, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Teenager zu verstehen ist nicht leicht. Es verändert sich so viel in dieser Zeit. Aber ist es noch normal, wenn sich dein Kind gar nicht mehr blicken lässt und nur noch hinter geschlossenen Türen im verdunkelten Zimmer lebt? Oder sind das schon Anzeichen einer Depression? In dieser Folge sprechen wir mit der Psychologin Lucia Igelhaut vom Klinikum der Ludwigs-Maximilian-Universität München darüber, wo die Grenzen zwischen typischen Teenagerverhalten und psychischen Erkrankungen liegen. Sie erklärt uns, welche Warnsignale wir ernst nehmen sollten und was wir Eltern tun können, wenn unser Kind Hilfe braucht. Falls dich dieses Thema triggert, dann hör bitte nicht weiter. Wir geben in dieser Folge viele wertvolle Tipps, aber wir sprechen auch über Depressionen, Angststörungen und andere Erkrankungen. Sei achtsam mit dir. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside.
Hallo Lucia, ich freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist in Mein Herz lacht Podcast. Du bist Psychologin, aber stell dich doch bitte einfach selber mal kurz vor.
Genau, ich freue mich auch sehr, heute hier mit dabei zu sein. Mein Name ist Lucia Igelhaut. Ich bin eben, wie du schon gesagt hast, Psychologin vom Beruf. Ich arbeite in der Forschung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am LMU-Klinikum in München und mache die Psychotherapieausbildung für Erwachsene. Mir liegt einfach auch das Thema, das wir heute besprechen werden, also psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, gerade im Kindes- und Jugendalter sehr am Herzen. Deswegen bin ich ganz gespannt, was heute noch auf uns zukommt.
Ja, super. Genau, unsere HörerInnen sind zwar die Eltern, aber es geht natürlich darum, wie kann ich irgendwie was erkennen als Eltern, wenn bei einem Kind oder so was nicht in Ordnung ist. Und gibt es da irgendeinen Fall, der dir noch besonders in Erinnerung geblieben ist?
Genau, ich musste da an eine Patientin denken, die bei uns auch in der Klinik war, aber auch bei uns im Forschungsprojekt mit dabei war und mit unterstützt hat, die eben uns auch sehr eindrücklich berichtet hat, wie es ihr eigentlich ging, wie das bei ihr losgegangen ist mit den Depressionen und mit den Ängsten, mit denen sie zu kämpfen hatte bzw. hat. Und da fand ich es einfach sehr eindrücklich, wie sie das auch geschildert hat, wie sich das so langsam eingeschlichen hat, dass man sich immer mehr aus den sozialen Kontakten von der Familie zurückzieht, immer öfter auch die Tür zum Kinderzimmer zubleibt und man auch seine Eltern nicht so reinlässt, aber auch, dass es bei ihr auch stark in der Schule auch mit Thema war, dieses sich weniger konzentrieren können in der Schule, da nicht mehr so gut mitkommen, aber auch mit den MitschülerInnen, dass es ihr da auch mit den Ängsten einfach auch schwergefallen ist, da in Kontakt zu bleiben und da auch mehr soziale Isolation, mehr sozialen Ausschluss auch erlebt hat, was natürlich gerade im Jugendalter auch sehr, ja, belastend ist. Und das dann doch auch, obwohl man jetzt im Nachhinein denkt, naja, es sind ja irgendwo vielleicht eindeutige Symptome, aber das hat sich so langsam eingeschlichen und das hat einfach auch eine Weile gedauert, bis dann auch, ja, das in der Familie Thema wurde, sie sich das überhaupt getraut hat anzusprechen, beziehungsweise dann auch die Eltern gesagt haben, du, irgendwas ist doch oder was ist denn los mit dir, bemerken ja, dass sich was verändert. Und eben zu sehen, dass es doch echt einige Monate dauert, bis das Thema dann mal auf den Tisch kommt und sie aber jetzt eben nach auch längeren Therapiezeiten und auch nach einem Klinikaufenthalt sagen kann, mir geht es mittlerweile eigentlich ganz gut. Also klar, manche Symptome bleiben, aber ich kann da gut damit umgehen. Ich habe Strategien gelernt und die Therapie hat mir da einfach geholfen. Das fand ich einfach ein schönes Beispiel zu sehen. Auf der einen Seite, wie lange es doch immer noch dauert, bis man Symptome erkennt, aber auf der anderen Seite auch zu sehen, wenn die Therapien dann ansetzen und richtig ansetzen, dass sich dann auch wirklich was verbessert.
Gab es denn dann bei dieser Schülerin irgendwas, du hast jetzt gesagt, es hat sich so schleichend kam das Ganze oder hat sich eingeschlichen? Gab es denn dann trotzdem einen Auslöser, sowas wie Schulstress oder gibt es dann irgendwie so Auslöser, ja, wo man sagen kann, das war dann der Punkt, da hat es angefangen?
ist tatsächlich relativ schwierig zu sagen. Jetzt in dem konkreten Beispiel, es kann, also jetzt wenn wir eben das Beispiel einer Depression im Kindes- und Jugendalter nehmen, gibt es meistens nicht den einen Auslöser, weil es eben vielfältige Ursachen gibt, die zur Entstehung einer Depression führen. Da müssen viele verschiedene Faktoren zusammenspielen. Kann man das vielleicht an so einem bestimmten Zeitpunkt dann noch festmachen? Das ist dann meistens der Zeitpunkt, wo aber das Fass übergelaufen ist, also wo schon die ganze Zeit Stress und Belastungen in das Fass, das wir alle rumtragen, so ein bisschen reingeflossen sind. Und dann gibt's manchmal so zum Beispiel in der Schule Prüfungszeiten, wo dann, wenn man gerade auch mit Ängsten zu kämpfen hat, eine Prüfungsangst da so richtig das Fass zum Überlaufen bringt und dann sich die Symptome nochmal verstärken. Aber das ist eben gerade auch so im Jugendalter, wenn man zum Beispiel jetzt den Schulkontext anschaut, dass das eben ein großer Belastungsfaktor mit sein kann innerhalb dieses ganzen Ursachenkomplexes, weil da so Punkte zusammenkommen wie, ich muss gute Noten schreiben, ich habe einen Leistungsdruck, ich habe aber auch, also einerseits will ich gute Noten schreiben, habe da den Leistungsdruck, andererseits, ich will ja auch irgendwie ein Lob vielleicht von meinen Eltern oder von den Lehrkräften, dass ich das jetzt gut gemacht habe. Und dann kommt da aber auch dieser soziale Faktor mit rein. Ich bin da in der Klasse drin mit lauter anderen Jugendlichen, will da auch irgendwo mit dazugehören, habe diesen sozialen Stress mit dazu. Und wenn ich da nicht 100% mit dazu passe, fühle ich mich vielleicht nicht ganz zugehörig und fühle mich auch irgendwie ausgeschlossen oder erlebe im schlimmsten Fall sogar Mobbing-Erfahrungen. Das können extreme Belastungsfaktoren unter anderem eben für Jugendliche sein, die dann dazu beitragen können, dass sich eine depressive Erkrankung entwickelt.
Okay, ja, ich stelle mir das jetzt auch so ein bisschen vor wie irgendwie so ein Glas, wo immer was reingegossen wird und irgendwann ist es voll und dann läuft es einfach über, ne? Und das ist dann vielleicht so dieses,
genau,
nicht der eine Auslöser, aber der eine, wo es dann übergelaufen ist sozusagen.
Ja.
Und du hast jetzt ja auch gesagt, dass es oft noch lang dauert, bis sich dann vielleicht auch Jugendliche oder Eltern an jemand wie dich wenden, weil man sich selber ja auch überhaupt nicht sicher ist oder weil dann vielleicht auch welche von außen irgendwie sagen so, was ist denn los? Es ist doch normale Pubertät oder das bildest du dir doch nur ein oder du schwänzt doch nur. Also es gibt ja immer noch solche Aussagen. Was sagst du denn als Expertin zu solchen Sätzen?
Ich würde sagen oder ich vermute, dass solche Sätze oft aus einer Überforderung herauskommen und aus einer Hilflosigkeit herauskommen, wenn wir Dinge nicht ganz zuordnen können, wie wir dann damit umgehen. Und dann versucht man es vielleicht so ein bisschen, ich sage jetzt mal, wegzureden, was natürlich nicht funktioniert, aber das kommt oft aus einer Hilflosigkeit und aus einer Überforderung heraus. Bei vielen Eltern würde ich meinen, weil die meisten Eltern sind ja daran interessiert, dass es ihren Kindern gut geht und sind da ja, also setzen sich ja auch für die Gesundheit ihrer Kinder ein. Nur psychische Gesundheit ist halt nochmal viel schwerer fassbar als körperliche Gesundheit. Ich glaube aber schon auch, dass es immer noch viele Vorurteile gibt, leider in unserer Gesellschaft, was psychische Erkrankungen anbelangt, dass man sich nur anstellt oder dass das ja nicht so schlimm ist. Man muss ja nur irgendwie aufstehen, rausgehen, weiß nicht, ins Fitnessstudio gehen und dann wird alles wieder besser. Und der Punkt ist halt, dass es bei psychischen Erkrankungen so leider nicht funktioniert. Also, dass ich mal einen schlechten Tag habe, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so motiviert fühle. Das ist erstmal ganz normal. Aber wenn das halt bei der Depression gibt es eben dieses Kriterium, dass mehrere Faktoren über mindestens 2 Wochen die meisten Tage und die meiste Zeit des Tages anhalten müssen, damit es eben eine depressive Episode ist. Aber da ist eben gerade die Krux dran, man kann sich eben nicht wirklich aufraffen und man ist nicht faul, sondern man hat einfach wirklich keine Energie. Das fühlt sich ganz, ganz schwer an für die Betroffenen. Und ich glaube leider, dass es immer noch eben viele Vorurteile gibt, was oft mit fehlendem Wissen einhergeht, weil wovon wir nichts wissen, was wir nicht kennen, versuchen wir irgendwie einzukategorisieren und da brennen sich dann Vorurteile eher ein, als wenn man da tatsächlich selber mal irgendwie entweder selbst oder über jemand anderen, den man kennt, damit irgendwie in Berührung gekommen ist. Und ich glaube, gerade im Jugendalter ist es ganz schwierig, um da auf die Pubertät vielleicht auch nochmal so ein bisschen zurückzukommen. Ganz schwierig ist vor allem für Eltern, das einzuordnen, was ist es denn jetzt? Also, dass ich mein Kind im Jugendalter, dass da mal Türen knallen und dass ich im Kinderzimmer nicht gern gesehen bin, das ist erstmal, könnte man sagen, pubertär normal. Oder auch, dass da eher mal Konflikte zu Hause entstehen, weil einfach die Entwicklungsaufgabe im Jugendalter ist, sich von den Eltern abzulösen, mehr Autonomie zu entwickeln. Gleichzeitig werden die Gleichaltrigen immer wichtiger, weil man so versucht, seine Rolle zu finden in der Gesellschaft und in dieser gleichaltrigen Gruppe. Und das ist erstmal ganz normal. Wo man eben hinschauen sollte, ist, wenn einem wirklich, ich sage jetzt mal, schwerwiegendere oder auffallendere Veränderungen im Verhalten auffallen, wo man sagt, es ist wirklich ganz anders als früher. Und eben das auch über einen längeren Zeitpunkt anhält, was Depression ist ja so im Volksmund wahrscheinlich auch so bekannt, eher als da hat man weniger Energie, da hat man weniger Motivation, jetzt in Anführungsstrichen, was ja mit der Energie an sich einhergeht, da hat man weniger Antrieb, da ist man sehr traurig. Aber was bei Jugendlichen gern übersehen wird, das sind auch oft die, vor allem die Jungs, die dann sehr reizbar werden. Also da hat man dann so ein ganz dünnes Fell und irgendwie lässt einen alles aus der Haut fahren. Und es kann in der Pubertät auch vorkommen, weil da einfach ganz viel verrückt spielt und sich ganz viel verändert. Aber wenn man merkt, dass es eben so schwerere Veränderungen sind und die über einen längeren Zeitraum anhalten, dass man da einfach mal hellhörig wird, das mal beobachtet und ja, vielleicht auch versucht, es mal anzusprechen und eben äußert, dass man sich Sorgen macht, was einem aufgefallen ist im Verhalten und man da sich einfach als Elternteil dann auch als Ansprechperson zur Verfügung stellt.
Und kann ich denn mir zum Beispiel als Jugendliche oder Jugendlicher selber auch das irgendwie erkennen? Also gibt es auch so Selbsttests oder gibt es irgendwie so Nachweise, wenn ich selber denke, ja, mit mir stimmt irgendwas nicht, aber vielleicht ist es ja auch nur so ein bisschen, ne, weiß man, schlechte Phasen hat jeder mal, ne? Oder dann sagen die Leute, ja, siehst doch einfach mal positiver alles, nicht alles so negativ. Also es wird ja auch manchmal als so ein Mindset-Thema, ne? So, Du kannst selber was verändern, aber wenn man wirklich eine Depression hat, dann kann man das ja gar nicht mehr. Also gibt es irgendwelche Nachweise oder Tests, wo ich das rausfinden kann? Ist das jetzt schon eine Depression oder noch nicht?
Ja, da kursieren im Internet tatsächlich einige so Selbsttests für verschiedenste psychische Erkrankungen. Und ich verstehe den Hintergrund dahinter, weil man selber gerne einfach eine Einschätzung haben wollen würde, übertreibe ich jetzt gerade oder ist es wirklich so? Aber tatsächlich ist es ganz schwierig, das über einen Selbsttest rauszufinden, weil letztendlich eine manifeste psychische Erkrankung nur von einer Fachperson diagnostiziert werden kann, weil da auch ganz viele Dinge ausgeschlossen werden müssen. Zum Beispiel Ungleichgewicht bei der Schilddrüse oder ein Vitamin-D-Mangel kann depressive Symptome auslösen oder ein Eisenmangel zum Beispiel. Und deswegen ist es da schwierig, einfach so einen Test durchzumachen, weil dann hat man einen Test für eine Depression gemacht, der nur diese Symptome abfragt. Aber es gibt ja auch vielleicht überschneidende Symptome mit anderen psychischen Erkrankungen, mit einer Angststörung zum Beispiel oder einem ADHS zum Beispiel. Was man auf jeden Fall aber machen kann, ist, sich mal selbst zu informieren und mal zu gucken, okay, sehe ich mich da oder gibt es da irgendwelche Überschneidungspunkte, um so ein bisschen vielleicht eine Einordnung zu haben und auf Basis dieser Einordnung dann aber auf jeden Fall eben zu einer Fachperson zu gehen, das abklären zu lassen, einmal eine komplette Diagnostik zu machen, um sicher sein zu können, ist es eine psychische Erkrankung wie eine Depression? Oder ist es vielleicht eine andere psychische Erkrankung oder ist es irgendwas ganz anderes? Weil sonst therapiert man ja komplett an dem Grundproblem, sage ich jetzt mal, vorbei.
Okay, aber die Fachperson kann dann schon feststellen, ist es jetzt, weil du es auch angesprochen hast, ADHS oder ist es eine Angststörung? Ja, also das gibt dann schon, sage ich mal, eindeutige Kriterien, das zu unterscheiden.
Genau, ja.
Okay. Und was für eine Rolle, du hast ja vorhin schon gesagt, es ist ja so ein bisschen in dieser Pubertätsphase schwierig, da verändert sich sehr viel im Körper, da verändern sich auch die Beziehungen, auch ja zu den Eltern oder so. Und ja, wenn da jetzt irgendwie was vielleicht auch bei den Freunden, sage ich mal, was kaputt geht oder wenn man dann irgendwie aus so einer Clique rausfliegt und sich irgendwie ganz alleine fühlt. Also können auch solche, ich sag jetzt mal Beziehungsthemen oder dass man da verstärkt mit den Eltern vielleicht immer wieder aneinander gerät, sehr viel Streit hat, kann das auch irgendwie so einen starken Stress auslösen, dass es das Glas zum Überlaufen bringt, sag ich jetzt mal?
Genau, also das können tatsächlich ganz unterschiedliche Themen sein. Vielleicht um es mal kurz zu skizzieren, dass der Ursachenkomplex für die Entstehung einer psychischen Erkrankung, da fallen sowohl genetische und biologische Ursachen rein, also das Risiko, selber an einer psychischen Erkrankung zu erkranken, ist erhöht, wenn das die Eltern und die Großeltern schon hatten, dann wird das weitervererbt. Da fällt aber auch sowas rein, ob es irgendwie eine Disbalance gibt in den Neurotransmittern im Gehirn oder ein überaktives Stresssystem. Das sind diese biologischen Ursachen und dann gibt es die psychischen Ursachen. Das ist eben gerade sowas wie Persönlichkeitseigenschaften. Also bin ich eher extrovertiert, introvertiert? Gehe ich eher vorsichtig, in Anführungsstrichen pessimistisch oder so an Dinge auch in der Zukunft dran? Oder bin ich da eher spontan optimistisch? Das hat alles so ein bisschen auch Einfluss da drauf und ist schon quasi in dem Glas oder in dem Fass drin, ohne dass wir irgendwie was von außen noch mit dazugekommen ist. Und dann gibt's aber eben ganz viele verschiedene Belastungsfaktoren, sei es Erfahrung mit Flucht und Asyl zum Beispiel, einschneidende Lebensereignisse, wenn man ein traumatisches Erlebnis hatte oder zum Beispiel auch ein Verlusterlebnis, also eine Beziehungsperson zum Beispiel sehr früh verloren hat. Da fällt auch sowas rein, eben gerade wie Mobbing-Erfahrungen oder sozialen Ausschluss und aber auch eben die Familie beziehungsweise die Eltern, da sind tatsächlich auch mehrere Aspekte mit dabei. Zum einen der Erziehungsstil der Eltern fällt damit rein, wenn eher autoritär und eher sehr streng erzogen wird, dann hat es eher einen negativen Einfluss, sage ich jetzt mal, auf die psychische Gesundheit des eigenen Kindes und aber auch eben sowas wie die eigenen psychischen Erkrankungen zum Beispiel von Eltern haben eben auch Einfluss darauf, auch wie ein Kind aufwächst, sowohl über die Genetik, aber auch wenn zum Beispiel jetzt ein depressives Elternteil hat meistens aufgrund der Erkrankung mehr Schwierigkeiten, vielleicht Bedürfnisse von dem Kind richtig in Anführungsstrichen zu erkennen und dann auch direkt darauf zu reagieren. Das geht einfach mit der Erkrankung einher, weil man ja von der Depression auch so eingenommen ist. Ist vielleicht ein bisschen pessimistischer, was die Zukunft anbelangt. Ein Kind übernimmt sowas halt relativ schnell. Und das kann da an sich auch mit reinfließen. Aber das sind eben so viele verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Und gerade eben Beziehungen. Am Anfang ist die Beziehung zu den Eltern sehr wichtig und ist den Kindern ja auch ein Modell. Also da wird ja gelernt, wie wird miteinander gestritten, wie werden Konflikte gelöst, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um, was wird mir alles zugetraut und eben dann später auch mit Gleichaltrigen, da ist es ja dann auch wieder das Gleiche. Und gerade wenn man zum Beispiel erlebt, dass man irgendwie bei Gleichaltrigen, dass man ausgeschlossen wird und man ist die einzige Person, die nicht in diese Gruppe gehört, dann können schnell auch so Gedanken kommen, wie mit mir stimmt irgendwas nicht, ich passe da irgendwie nicht dazu. Und das drückt natürlich extrem auf den Selbstwert, wenn man die Schuld und den Fehler da so bei sich sucht. Und es kann ganz viel auslösen, wenn man gerade in einer Zeit, wo das eigentlich das Wichtigste ist, Teil einer Peer Group zu werden und meine eigene Rolle zu finden, wenn ich da ausgeschlossen werde als einzige Person, dann ist das ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil man eben gerade auf der Suche ist, so was mache ich falsch, warum sind die anderen anders oder was ist an mir eben so, dass ich es ändern müsste. Oder bei Eltern auch gerade, was so Konfliktfähigkeit, sage ich jetzt mal, oder Kommunikation in der Familie angeht, geht es auch viel darum, wie wird kritisiert zum Beispiel oder wie wird ein Konflikt gelöst. Also man sagt am besten immer auf das Verhalten beziehen, weil nicht das Kind ist schlecht, sondern das Kind hat vielleicht was Ungünstiges gemacht. Um es mal so ganz salopp zu formulieren, aber sich eher aufs Verhalten zu beziehen, weil die Persönlichkeit oder die Person ist ja immer noch die gleiche. Und dass ein Kind lernen kann, ich kann auch mal was falsch machen, es kann auch mal ein Fehler passieren und meine Eltern lieben mich aber trotzdem immer noch und gehen so nicht aus der Beziehung. Es ist einfach ganz wichtig für Kinder, das so zu lernen.
Ist es denn so, dass es viele Erkrankungen dann eben eher in diesem Teenageralter auftreten oder so ab 12, 13, 14? Oder gibt es das wirklich auch bei jüngeren Kindern?
Das ist tatsächlich, je nachdem, welche psychische Erkrankung man sich anguckt, unterschiedlich. Also bei jüngeren Kindern sind die höchsten Zahlen, soweit ich weiß, eher im Bereich der Angststörungen, gerade so eine Trennungsangst zum Beispiel, oder dann eher in den externalisierenden Störungen, also ADHS zum Beispiel oder so ein oppositionelles Trotzverhalten im Kleinkindalter. Beim Übergang zum Jugendalter, in dieser Pubertätsphase, da steigen dann die internalisierenden Störungen an. Das ist eben sowas wie eine Depression, aber auch andere Angststörungen fallen da noch mit runter. Und man sieht schon, dass im Vergleich von Grundschule zu weiterführende Schule, jetzt wenn man es mal sich in Deutschland anschaut, beziehungsweise Grundschulalter, weiterführendes Alter, dass die Zahlen schon stark steigen ab dem Eintritt ins Jugendalter, weil da eben so viele Veränderungen auch nochmal stattfinden in der Gehirnentwicklung, dass sich ganz viele Hormone verändern, die natürlich auch starken Einfluss auf die Psyche haben und dass da tatsächlich ein sehr starker Anstieg ist und dass auch gerade bei Mädchen die Zahlen der internalisierenden Störungen eben wie eine Depression noch mal höher sind als bei den Jungs. Wo man auch spekuliert, woran liegt es? Liegt es vielleicht daran, dass Mädchen früher in die Pubertät eintreten als Jungen? Dafür sind bei den Jungen aber die externalisierenden Störungen noch mal höher. Also da gibt es auch neben dem Alter auch noch mal Geschlechtsunterschiede, aber theoretisch, und es gibt auch Fälle, und das sehen wir auch in der Klinik, es gibt auch 6- oder 7-Jährige, die eine Depression haben können. Es gibt auch kleinere Kinder, man kann es auch immer ganz, ganz genau hinschaut, auch im Kleinkindalter schon erkennen, wenn die zum Beispiel, also das ist ein reines Beispiel, nur weil, das kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber wenn ein Kind früher eigentlich gern irgendwie gespielt hat mit Bauklötzen oder so und dann so eine Spielunlust kommt, dann ist das ein Anzeichen zum Beispiel oder dann kann es unter den Symptomen der Depression dabei, aber da müssen natürlich noch ganz viele andere Symptome mit dazukommen. Das jetzt nur als reines Beispiel, dass es sich je nach Alter auch unterschiedlich zeigen kann.
Und es ist eben aber immer auch dieses, dass es länger anhält und dass sich grundlegend was verändert. Also nochmal so diese Grenze zu haben zwischen dem vielleicht kein Bock-Phase oder will nur schlafen oder wie auch immer. Ist ja so, dass Teenager einfach mehr Schlaf brauchen und vielleicht dann sehr lange in ihrem Zimmer sind, alles abgedunkelt haben. Aber ne, wo ist da die Grenze vielleicht nochmal ganz klar?
Ja, indem eben mehrere Symptome zusammenkommen müssen. Und die über einen längeren Zeitraum und die meiste Zeit anhalten. Und meistens ist es auch so, dass es sich über verschiedene Lebensbereiche, sage ich jetzt mal, erstreckt. Also wenn sich das nur zu Hause mit den Eltern zeigt, aber in der Schule wirklich alles vollkommen in Ordnung ist, mit Freunden alles vollkommen in Ordnung ist. Und damit meine ich halt wirklich von Grund auf in Ordnung und nicht nur funktionieren und drüberlegen und zu sagen, nee, mir geht's gut, obwohl es mir nicht gut geht. dann ist da wahrscheinlich was anderes im Busch, würde ich mal vermuten. Aber es muss man natürlich auch von Fall zu Fall gucken. Aber meistens bezieht sich das ja schon auf alle Lebensbereiche, sei es jetzt Schule, Freundinnen, Hobbys und die Eltern, dass sich da die Symptome wirklich in allen Lebensbereichen dann zeigen.
Das heißt aber, es kann auch sein, dass irgendwie Kinder das Verstecken oder Überspielen normal wirken möchten und dann zu Hause zusammenbrechen oder so, sage ich jetzt mal.
Genau, also dass man gerade in der Anfangszeit vermutlich noch versucht, so lange wie möglich irgendwie den Schein aufrecht zu erhalten, weil man vielleicht selber nicht wahrhaben möchte noch, dass es einem nicht gut geht, was ja auch erstmal, finde ich, ganz nachvollziehbar ist, dass man gern hätte, dass einem gut geht. Und auch eben, um nicht irgendwie aus einer Gruppe rauszufallen oder da nicht aufzufallen, weil man möchte ja so sein wie die anderen und nicht irgendwie anders sein und versucht da so lange wie möglich, ja, das aufrecht zu erhalten, dass alles funktioniert. Und eben gerade in Beziehungen, wo man sich, sage ich jetzt mal, sicherer fühlt, gerade bei den, eventuell dann bei den Eltern eben, da dann wirklich erst zeigen kann, okay, mir geht's eigentlich wirklich nicht gut und ich habe eigentlich keine Energie und keinen Antrieb und kann mich dann zu Hause zu nichts aufraffen, weil ich sonst immer versuche, das die ganze Zeit auszugleichen. Das kann schon auch sein, ja.
Und wenn jetzt Eltern irgendwie den Eindruck haben, das ist jetzt wirklich über mehrere Wochen, es sind verschiedene Lebensbereiche beeinträchtigt, unser Kind kann einfach nicht mehr, an wen können sie sich dann wenden oder was macht man in so einem akuten Notfall, sage ich jetzt mal?
Genau, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Ich gehe mal als erstes auf den akuten Notfall ein, weil ein akuter Notfall, was wir als akuter, also als Fachperson als akuter Notfall definieren würden, ist, wenn tatsächlich Gefahr für das eigene Leben des Kindes besteht, also wenn da Suizidgedanken mit dabei sind, die erstmal so herausfordernd und so doof, sage ich jetzt mal, die sind. Es ist einfach ein Symptom der Depression, dass da Suizidgedanken mit dabei sein können. Das macht natürlich sehr hellhörig und da ist es ganz wichtig, das auch einfach ernst zu nehmen. Und wenn man aber wirklich das Gefühl hat, es ist gerade ein akuter Notfall, dann das Kind einpacken, in die nächste Kinder- und Jugendpsychiatrie fahren oder die 112 rufen, aber auf jeden Fall sofort, ja, dann letztendlich auf eine psychiatrische Station vermutlich begeben, da wird es auch nochmal abgeklärt. Also es müssen nicht Eltern, müssen nicht entscheiden, in dem Moment ist es akut oder nicht, aber in dem Moment, wo sie merken, mir ist da nicht mehr wohl, ich bin mir da nicht mehr sicher, ich kann mein Kind nicht guten Gewissens alleine lassen, Unterstützung mit dazu holen und das von einer Fachperson abklären lassen und die kann dann einschätzen, die ist da auch geschult drin, die hat dann eine mehrjährige Ausbildung gemacht, das müssen nicht Eltern einschätzen können, ob das dann wirklich akut ist oder nicht. Also da auf jeden Fall direkt eben Notruf oder in die nächste Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und wenn es darum geht, dass Eltern merken, es wird langsam schlechter und irgendwie können wir das so alleine zu Hause nicht mehr stemmen, kann eine erste Anlaufstelle erstmal der Kinderarzt sein, weil der potenziell vielleicht weitere Hinweise geben kann, an wen man sich wenden kann, also wer da vielleicht im Umkreis ganz gut erreichbar ist. Und ansonsten eben sich an eine Fachperson wenden, also dann einen Termin zur psychotherapeutischen Sprechstunde ausmachen für das Kind oder mit dem Kind zusammen und sich dann eben in das professionelle Hilfesystem begeben und sich, ja, einen Termin machen bei einem Kind- und Jugendlichen Psychotherapeut oder Psychotherapeutin beziehungsweise Kind- und Jugendpsychiater, Psychiaterin, weil die eben dann nochmal genau abklären, was liegt vor und was würden sie dann auch empfehlen, wie damit umgegangen wird. Also wenn Eltern merken, das ist daheim so nicht mehr handelbar, dann auf jeden Fall Hilfe mit dazu holen, weil man kann das als Eltern nicht, man kann nicht eine psychische Erkrankung therapieren, man kann unterstützen, aber man darf das auch auf jeden Fall abgeben, weil man kann ja nicht alles unter Kontrolle haben, sage ich jetzt mal, oder regeln. Und das darf man eben auch auf jeden Fall abgeben. Und potenziell hat eben der Kinderarzt da Anlaufstellen, vielleicht hat die Schulpsychologin oder der Schulpsychologe, der jeweils für die Schule zuständig ist, die haben oft auch noch irgendwelche Anlaufstellen, wenn die gut vernetzt sind. Oder es gibt auch Online-Seiten, wo man nachschauen kann, wo man sich so ausgeben lassen kann, wer in der Nähe oder was es in der Nähe für Fachpersonen gibt. Genau, und da kann man sich eben dann informieren und dann muss man tatsächlich leider vor allem aktuell einfach dranbleiben, auf dem AB sprechen, Termine ausmachen. Es gibt eine relativ lange Wartezeit meistens. Leider, das ist aktuell leider so, aber da ist halt das Wichtigste, dann tatsächlich dran zu bleiben.
Ja, das habe ich nämlich jetzt gerade gedacht, weil wenn jetzt wirklich irgendwas ist, wenn ich denke, da müsste ich irgendwo hingehen, aber ich kriege dann erst in einem halben Jahr einen Termin oder noch länger. Hast du da noch irgendwie einen Tipp? Oder?
Ja, das ist leider mit einem halben Jahr, das sind so leider ungefähr die Wartezeiten, die es gibt. Was es schon gibt, das ist rechtlich mittlerweile so geregelt, dass innerhalb von einer gewissen Anzahl von Wochen, und ich weiß gerade nicht auswendig, was die Wochenanzahl ist, ob es 4 oder 6 Wochen ist, aber man von der eigenen Krankenkasse eine psychotherapeutische Sprechstunde vermittelt bekommen muss. Also man kann sich an die Krankenkasse wenden oder die 116, 117, wo dann schon mal eine erste Einschätzung stattfindet und potenziell dann eben nochmal mit ein bisschen Wartezeit oder so ein Therapieplatz angeboten werden kann. Und sonst gibt es auch mittlerweile einige gute, auch Online-Angebote, wo man sich auch hinwenden kann, wo man eben auch Beratung bekommt. Das ist von der Caritas, gibt es da was, von der BKI-Jugendberatung gibt es sowohl Eltern- als auch Jugendberatung. Und auch für Jugendliche gibt es da ganz viel. Jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen, eben zum Beispiel Jugendnotmail oder Krisenchat, wo sie sich hinwenden können, wo sie auch mit jemandem sprechen können. Und was, das ist jetzt ja Bayern-spezifisch, aber in Bayern gibt es noch den Krisendienst, wo man auch anrufen kann, sowohl als Betroffene als auch als Angehörige. Und kann sich da auch beraten lassen. Die haben dann auch oft nochmal irgendwie Tipps für Anlaufstellen. Aber gerade was die TherapeutInnen-Suche anbelangt, ist der Tipp leider immer noch, dran zu bleiben, viele verschiedene durchzutelefonieren, sich auf Wartelisten setzen zu lassen. Oft ist es immer noch so, dass in den Ausbildungsinstituten man ein bisschen schneller einen Platz bekommt. Das ist dann natürlich auch eine Person, die noch in Ausbildung ist, wo aber immer enge Supervision stattfindet. Aber da gibt's hin und wieder dann doch nochmal schnellere Termine. Oder dass man sich auch in den Kinder- und Jugendpsychiatrien, gibt es auch meistens psychiatrische Institutsambulanzen. Da hat man meistens nicht wöchentliche Termine, aber in einem größeren Abstand. Aber das ist auch eine Möglichkeit, sich in so einer Ambulanz da vorstellig zu werden, da einen Termin auszumachen, damit da einfach auch ein Netzwerk aufgebaut wird. Genau, und zum Beispiel, wir haben hier im Haus eine Webseite entwickelt zur Depression und psychischen Gesundheit im Kindes- und Jugendalter, sowohl für Jugendliche als auch für Eltern. Ich bin alles heißt die Webseite. Da finden sowohl Jugendliche als auch Eltern ganz viele Informationen eben zur Depression und zur Stärkung der psychischen Gesundheit. Sei es jetzt, weil man sich informieren will, welche Symptome es gibt, welche Ursachen es gibt, aber auch wie man die psychische Gesundheit stärken kann. Und da gibt es eben auch so einen Reiter mit Anlaufstellen, wo man draufklicken kann. Das sind bundesweite Anlaufstellen, die haben wir auch geprüft, die auch so ein bisschen geordnet sind nach, ist es jetzt ein Notfall, Tipps zur TherapeutInnensuche, aber eben auch für ein direktes Gesprächsangebot. Genau, wo man sich dann auch mal so durchklicken kann und gucken kann, was ist gerade für Jugendliche oder für mein Kind relevant, aber was vielleicht auch für mich als Elternteil relevant, weil das darf man ja auch nicht vergessen, wenn sein eigenes Kind psychisch erkrankt ist oder wenn es dem nicht gut geht, dann ist es für Eltern ja auch eine ganz schöne Herausforderung und auch eine Belastung, einfach das auch zu sehen und mitzuerleben. Und man möchte unterstützen und man möchte da sein, aber es ist für einen selber ja auch herausfordernd.
Gibt es denn da was Eltern tun können, um selber in so einer Situation, ich sag mal, stark zu bleiben, vielleicht auch nicht unbewusst irgendwie Ängste noch zu verstärken oder so?
Also ich kann mir vorstellen, dass sich das ganz viele Eltern fragen, wie verhalte ich mich jetzt perfekt? Und ich glaube, das Wichtigste, was ich einfach auch mitgeben wollen würde, ist, das Wichtigste ist einfach erstmal da zu sein und ein Gesprächsangebot zu machen und sein Kind da auch zu unterstützen, aber eben auch sich selber nicht darüber zu vergessen, sondern auch zu gucken, ja, sei es jetzt rein sowas wie Selbstfürsorge, also was mache ich eigentlich, damit es mir gut geht oder was tut mir gut, sei es jetzt zum Sport gehen oder ein Hobby oder auch mal ein Treffen mit Freundinnen, wo es einfach auch mal um andere Themen gehen darf. Weil auch wenn zu Hause viel los ist und da große Belastung ist, darf es auch mal um andere Themen gehen. Da darf man sich auch mal ablenken, da darf man auch mal über irgendwas, was einem in dem Moment vielleicht unwichtiger erscheint, weil es zu Hause so große Probleme gibt, sage ich jetzt mal. Das ist alles erstmal in Ordnung, weil auch als Elternteil muss man sich ja um sich selber kümmern. Aber eben auch, wenn ich merke, als Elternteil, das belastet mich selber so stark, da auch drüber zu sprechen, sei es jetzt mit Freundinnen oder eben bei einem Online-Beratungsangebot. Und wenn man wirklich merkt, das schlägt mir selber so schwer oder so stark auf meine eigene psychische Gesundheit, dann darf man sich auch als Elternteil Unterstützung holen, weil es ein riesen Belastungsfaktor ist für Eltern, zu merken, meinem Kind geht's nicht gut und ich kriege das gerade alleine nicht gelöst quasi, obwohl es ja gar nicht die Verantwortung und der Anspruch ist, aber dass man sich da auch selber Unterstützung holen darf und darüber reden darf, weil man ja selber auch nur ein Mensch ist.
Ja, weil es kann dann ja auch zu so Gedanken führen, dass ich vielleicht denke, oh je, habe ich da irgendwas falsch gemacht? Ist es meine Erziehung? Habe ich falsche Sätze gesagt? Oder bin ich nicht richtig auf das Kind eingegangen? Und wir wissen das alle, dass es immer schwieriger wird, auch Therapieplätze zu bekommen. Ist es denn so, dass solche Erkrankungen zugenommen haben? Gibt es da irgendwelche Zahlen? Oder hat das auch irgendwas mit gesellschaftlichen Entwicklungen oder G8-Gymnasium oder solchen Sachen zu tun?
Also wir sehen schon eine Entwicklung über die letzten Jahre, dass psychische Erkrankungen zugenommen haben. Da muss man sich an sich immer fragen, sind die häufiger geworden oder werden sie einfach besser und häufiger erfasst? Weil auch oft das Argument kommt, früher gab es auch Belastungsfaktoren und Stress und gab weniger psychische Erkrankungen. Die Frage ist, gab es halt wirklich weniger psychische Erkrankungen oder wurde halt die Fassade hochgehalten? gab weniger Therapiemöglichkeiten? Also wurde das wirklich immer erkannt und erfasst oder haben die Leute halt irgendwie versucht, ihr Leben noch halbwegs auf die Reihe zu kriegen? Aber was wir schon sehen, gerade im Jugendalter, dass die psychischen Erkrankungen angestiegen sind. Ganz gut sieht man das jetzt auch im Rahmen der Corona-Pandemie, wenn man Zahlen von vor der Corona-Pandemie mit Zahlen vor allem währenddessen und jetzt auch so ein bisschen danach vergleicht. Vor allem währenddessen sind die, je nachdem, was halt gemessen wurde, also oft wurde gemessen, wie viele Symptome, zum Beispiel eine Depression bei Jugendlichen vorlagen. Da wurde nicht immer direkt eine Diagnose vergeben, aber man hat halt so geschaut, wie stark sind die psychischen Auffälligkeiten, die psychischen Belastungen gestiegen, wie stark ist das Zeigen von zum Beispiel eben depressiven Symptomen angestiegen. Und da hat man schon gemerkt, dass so ein bisschen Zeit versetzt, so mit einem Jahr Verspätung zum Einsetzen der Corona-Pandemie, die Zahlen bei den Jugendlichen der Depression und auch der Angststörungen und der psychischen Belastungen allgemein ganz schön nach oben geschossen sind. Und eben auch der Zusammenhang war zwischen der Stärke der Einschränkungen oder der Maßnahmen im eigenen Land und der Einschränkung der psychischen Gesundheit. Man kann schon sagen, dass da Kinder und Jugendliche erstmal ein bisschen übersehen wurden am Anfang, weil sie ja auch nicht die Hochrisikogruppe Corona waren. Aber wir eben jetzt im Nachhinein sehen, und da haben ganz viele auch am Anfang aus der Fachwelt schon gewarnt, das wird uns noch in Anführungsstrichen auf die Füße fallen. Und man sieht halt, dass Jugendlichen da einfach viel weggefallen ist, sei es jetzt an sozialen Kontakten, sei es an Aktivitäten. Und es hat ja gerade auch dem widersprochen, was eigentlich so meine Aufgabe im Jugendalter ist. Ich muss mich von meinen Eltern ablösen. Ich werde dazu gezwungen, zu Hause Zeit mit meinen Eltern viel zu verbringen. Das hat hohes Konfliktpotenzial und man hat einfach nicht so dieses soziale Miteinander, dieses soziale Aushandeln, das man so in der Schule hatte. Zusätzlich dann auch noch Homeschooling oder je nachdem, wie gut es mit der Technologie auch jeweils dann funktioniert hat. Aber dann eben dieser Noten- und Leistungsdruck und ich muss da irgendwie wieder aufholen, weil ich will ja auch irgendwie eine gute Zukunft haben. Also da waren ganz schön viele Belastungsfaktoren, die auf die Jugendlichen eingeprasselt sind. Wo wir schon gesehen haben, dass die Zahlen gestiegen sind, dass die immer noch höher sind meistens als vor der Pandemie. Und dass einige Jugendliche auch einfach, ich sage jetzt mal, schwerere Symptome und einen längeren Verlauf zeigen, was so ein bisschen ja oder darauf zurückgeführt wird, dass es eben diese Einschränkungen beziehungsweise ja auch diese damit einhergehenden Ängste während der Pandemie gab, weil man ja auch nicht wusste, wie wird das jetzt, wird das wieder anders? Kann es mich treffen, kann es meine Gesundheit treffen, kann es meine Eltern, meine Großeltern treffen? Da waren ja so viele Faktoren mit dabei, aber wir sehen schon, dass über die letzten Jahre da die Zahlen schon angestiegen sind.
Es ist ja auch nicht weniger geworden. Also wir wissen ja auch alle, dann gibt es auch noch die Klimakrise, dann hat jetzt noch Ukraine-Krieg angefangen. Also gefühlt kommen irgendwie immer neue schlechte Nachrichten und das vielleicht in einer Zeit, wo man selber Orientierung sucht als Jugendlicher. Ja. Und dann wird das so immer mehr. Aber was mache ich denn als Elternteil, wenn jetzt ich auf Widerstand stoße? Also wenn mein Kind jetzt sagt, lass mich in Ruhe, ich gehöre doch nicht in die Klapse, was denkst du dir denn da? Also ne, wenn ich das Gefühl habe, stimmt was nicht, aber das Kind möchte das eigentlich gar nicht oder lehnt Hilfe oder Gespräche darüber ab.
Ja, das stelle ich mir eine sehr herausfordernde Situation vor. Vor allem, wenn man als Elternteil ja eigentlich die Intention hat, ich möchte da sein, ich möchte irgendwie helfen, ich möchte es ansprechen. Oft ist es am Anfang erstmal so eine abwehrende Reaktion von Jugendlichen oder von Kindern, weil sie es vielleicht selber noch nicht so wahrhaben wollen und sich noch nicht so eingestehen wollen. Ich schaffe das, auch dieses sich eingestehen müssen, in Anführungsstrichen, ich schaffe das da alleine nicht mehr raus, ich muss mir da Hilfe holen, ist bei psychischen Erkrankungen für viele immer noch einfach schwierig. Und dann ja sich und den eigenen Eltern einzugestehen, dass man da vielleicht Unterstützung braucht, dass es einem nicht so gut geht, ist für viele erstmal eine Herausforderung und erstmal schwierig. Und ich schätze mal, ein Patentrezept gibt's leider nicht. Aber was ich mit auf den Weg geben wollen würde, ist eben als Elternteil da so ein Gesprächsangebot zu machen, also das eigene Kind, den eigenen Jugendlichen, wie auch immer, dann anzusprechen und eben, also nicht zu sagen, du verhältst dich so und so oder du machst das und das und was ist denn los? Weil dann wird wahrscheinlich erstmal dich gemacht. Sondern wirklich über den Weg ranzugehen, sie machen sich ja Sorgen, also dann als Elternteil, also dann auch wirklich zu sagen, ich mache mir Sorgen, weil mir ist aufgefallen, du machst das und das weniger oder du verhältst dich so und ziehst dich immer mehr zurück. Und ich mache mir einfach Sorgen, dass es dir nicht gut geht. Und wenn du drüber reden möchtest, dann bin ich da und dann bleibt es auch unter uns erstmal. Aber dann unterstütze ich dich dabei, wie wir da damit umgehen und wie wir vielleicht eine Lösung finden, uns Unterstützung dazu holen können. Und erstmal so eine anfängliche Abweisung, nicht so schwer wie es ist, aber nicht persönlich zu nehmen und sich nicht entmutigen zu lassen, sondern immer wieder das Angebot machen, wenn du drüber reden möchtest, bin ich da und wir können uns Unterstützung dazu holen und du musst es nicht alleine schaffen und halt immer wieder auch sagen, aus welchem Grund man das sagt. Also, dass man sich eben Sorgen macht, dass einem was aufgefallen ist und dass man ja auch nur helfen möchte. Und das ist natürlich erstmal ganz schwierig, weil man würde wahrscheinlich erstmal intuitiv versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden oder die Situation unter Kontrolle zu bekommen. Aber das ist so im familiären Kontext erstmal ganz schwierig, die Situation in Anführungsstrichen unter Kontrolle zu bekommen. Und dass ich eben immer wieder aufs Verhalten beziehen, nicht zu werten, nicht irgendwas runterzuspielen oder falsche Versprechungen zu machen. Also auch nicht, auch wenn es einem selber vielleicht nicht so schwerwiegend vorkommen mag, aber wenn dann ein Jugendlicher äußert, dass das und das schwierig ist oder einem, ja, einen belastet, dass man dann das auch eben validiert und sagt, ja, ich kann verstehen, dass dich das wütend macht oder dass dich das traurig macht. Und da eben nicht vorschnell zu urteilen oder zu werten, sondern einfach erstmal zuzuhören und zu sagen, ja, das ist, ich verstehe das und das ist in Ordnung. Und damit so eine Offenheit auch zeigen, dass darüber gesprochen werden kann.
Das ist wahrscheinlich dann das Schwierige oder vielleicht dann auch keinen Druck zu machen, wenn dann zum Beispiel aber die Schule Druck macht, weil wir haben ja eine Schulpflicht und ich habe jetzt schon von mehreren gehört, dann gibt es eben Kinder, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in die Schule gehen wollen. Da muss man ja auch als Eltern erstmal wissen, was ist jetzt da die Ursache? Wird das Kind gemobbt oder ist irgendwas vorgefallen oder ja, hat es einfach gemerkt, na, ich komme damit durch oder ne, gibt es da auch irgendwie so eine Grenzlinie?
Das ist wahrscheinlich wie sehr vieles, auch pauschal schwierig zu sagen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, gerade wenn Jugendliche eher verschlossen sind und Dinge nicht mit ihren Eltern teilen wollen, weil sie vielleicht auch Sorge haben, dass die Eltern dann gleich zur Schulleitung gehen und irgendwas in Gang setzen, dass man ja auch zum Beispiel eben die Schulpsychologie mit ins Boot holen kann und sagen kann, du, wenn du dich doch oder machen wir gemeinsam oder wie du das halt möchtest, ob du uns da dabei haben möchtest als Eltern oder nicht, aber da gibt's ja Fachpersonal, das heißt jetzt die Schulsozialarbeit, das heißt die Schulpsychologie, die für die jeweilige Schule zuständig ist. Da kann man sich hinwenden, die haben Schweigepflicht, die dürfen dann nicht einfach in der Schule hausieren gehen, um sich da eben Unterstützung mit reinzuholen. Und gerade wenn es dann auch so um den Punkt geht, nicht in die Schule gehen zu können, weil es einem einfach zu schlecht geht, da wäre es halt wirklich wichtig, BehandlerInnen mit im Boot zu haben, also dann eben eine Fachperson, weil die Empfehlungen machen kann, was ist denn gerade überhaupt möglich? Kann das mit der Schule, mit der Schulleitung oder mit der Schulpsychologie, wenn da ist ein guter Kontakt zwischen den ganzen Beteiligten sehr wichtig, dass die das dann gemeinsam organisieren und absprechen, wie gehen wir da dann jetzt ran? Weil wenn es wirklich eine schwerere psychische Erkrankung eben oder eine schwere depressive Episode ist, dann gibt es da auch Möglichkeiten, den Schulbesuch entsprechend anzupassen, vielleicht mal Noten auszusetzen, das anzupassen, wie viele Tage, wie viele Stunden man am Tag in die Schule gehen muss, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, bis es einem wieder besser geht. Aber das muss eben mit ärztlich begleitet werden. Das ist auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und da müssten sich aber die Eltern dann auch selbst informieren bei den Behandelnden. Die wissen da meistens eigentlich Bescheid, weil die das Thema öfter haben werden mit den Schulen oder bei der Schulpsychologie, die da mit ins Boot holen und sich beraten lassen, was es denn da für Möglichkeiten gibt, damit es für alle, ja, ich sage jetzt mal, passend gelöst werden kann oder gerade eben für den Jugendlichen, für den erkrankten Jugendlichen passend gelöst werden kann. Aber da muss einfach wirklich immer im individuellen Fall geguckt werden und da wäre eben ein guter Kontakt wichtig.
Vielleicht zuletzt gibt es dann trotzdem irgendwie sowas, was ich als Eltern falsch machen kann. Ich sag jetzt mal so in Richtung vielleicht Helikoptereltern, sowas ist einem ja vielleicht nicht immer bewusst, aber ich sag mal so, dass man immer gleich versucht, alles zu lösen und das Kind das Gefühl hat, oh, jetzt hast du mich vor meinen Freunden blamiert, jetzt hast du mich beim Schulleiter angezettelt, jetzt also so, ich sag mal Richtung Vertrauensbruch von Seiten des Kindes, weil du hast ja vorhin gesagt, immer Gespräche anbieten, aber wenn es irgendwie da nicht weitergeht, also gibt es dann irgendwas, was ich auf keinen Fall machen sollte oder dann doch dem Kind noch mehr Zeit geben, dass es selber das erkennt? Oder was wäre da dein Tipp?
Also der beste Weg wäre vermutlich, das Kind so zu unterstützen, dass es es selber erkennen kann. Ich meine, wenn wirklich Gefahr für das Leben des Kindes besteht, weil Suizidalität zum Beispiel vorliegt, dann muss man als Elternteil über den Kopf hinweg entscheiden, weil dann einfach Gefahr für Leib und Leben besteht und da hat man keine andere Wahl. Ich würde vielleicht so versuchen, dran zu gehen, so ein bisschen Deal so abzuschließen, so nach dem Motto, wenn wir einen Termin da und da machen, also schau dir das erstmal einfach an. Also es passiert nichts Schlimmes, wenn du das nicht machen willst. Also manche brauchen einfach wirklich länger Zeit, bis sie soweit sind. Und eine Therapie wird auch meistens erstmal einen Erfolg zeigen, wenn man da selber motiviert reingeht, wenn das was ist, was ich machen muss, weil meine Eltern das unbedingt wollen. Dann wird es auf jeden Fall schwieriger. Es gibt kein Patentrezept, wo ich sagen würde, Eltern müssen das und das machen. Ich glaube, das Wichtigste ist, je nach Alter natürlich auch des eigenen Kindes, wenn es 7-jähriges Kind ist, natürlich nochmal schwieriger, aber wenn es ein 14-, 15-jähriger Jugendlicher ist, da versuchen, so gut wie möglich in den Kontakt zu kommen und eben auf Vertrauensbasis zu entscheiden. Also nicht irgendwas hinterm Rücken oder ähnliches zu machen, sondern versuchen, das Kind irgendwie mit ins Boot zu holen. Und wenn es noch nicht zu einer Fachperson will, also zu einem Therapeutin oder einer Therapeutin oder Psychiater, Psychiaterin will, dass man dann sagt, ja, okay, dann nehmen wir eine andere Beratungsplattform oder wenden uns an Schulpsychologie, Schulsozialarbeit. Dann ist das noch in diesem schon bekannten Rahmen und dann kann da vielleicht nochmal gemeinsam dran gearbeitet werden, so eine Motivation aufzubauen. Aber das ist tatsächlich, das ist eine ganz herausfordernde und schwierige Situation für Eltern, wenn die Kinder dann weiterhin noch abblocken. Und ich würde, so schwierig es ist, aber ich würde vor allem Geduld mitgeben und dranbleiben und ja, da einfach auch die Angebote machen. Wir können das zusammen machen, du kannst es ganz alleine machen, wir müssen da nicht dabei sein. Und da Auswahlmöglichkeiten zu geben, damit das Kind nicht das Gefühl hat, ich werde jetzt an die Wand gedrängt und ich habe nur diese eine Möglichkeit, sondern ich kann vielleicht mich auch für was anderes noch entscheiden.
Oder vielleicht dann eben auch diese Plattform, die du genannt hast, so sage ich, hier kannst du dich selber erstmal informieren, ne? Und wenn du dann denkst, dann können wir weiterreden, so ungefähr.
Das zum Beispiel, genau, ja.
Okay, ja super. Ja, jetzt haben wir ganz viele Themen angeschnitten und du hast eben ja auch ganz viel gesagt, was kann man im akuten Notfall tun, was kann man tun, um sich zu informieren, wo gibt's Unterstützung. Auch nochmal eben, dass Eltern nicht Experten sein müssen für Erkrankungen und alles alleine lösen, sondern dass man sich wirklich Hilfe holen darf, auch als Eltern Hilfe holen darf. Und wir haben am Ende von unserem Podcast ja immer noch drei Abschlussfragen. Das sind eher persönliche Fragen. Und du darfst auch gerne versuchen, die in einem Satz zu beantworten. Das erste ist nämlich, was bringt dich total auf die Palme oder was regt dich total auf?
Ich würde sagen, was mich total auf die Palme bringt, ist, wenn aus meiner Sicht die Spülmaschine falsch eingeräumt ist.
Oh, okay.
Ja,
das kennen wahrscheinlich viele aus dem Alltag. Und wenn es bei dir richtig stressig wird, wie entspannst du dann am besten?
Ich mache als Ausgleich, versuche ich Sport in den Alltag zu integrieren. Und was mir persönlich auch viel hilft, ist mehr auf die Atmung zu achten. Weil gerade wenn wir viel gestresst sind, atmen wir viel aus der Brust. Aber so ganz bewusst in den Bauch ein- und auszuatmen und das ein paar Schläge lang zu halten, das hilft mir einfach sehr gut, mein Nervensystem ein bisschen runterzufahren.
Okay, und das kann man ja auch wirklich ganz gut überall einbauen, ne, wenn man sich das so bewusst macht. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Mein persönlicher Herzenswunsch ist, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo es keine Vorurteile mehr gegenüber psychischen Erkrankungen und psychischen Erkrankten gibt und dass die Scham oder dieses Schamgefühl, gerade bei Betroffenen, dass es ausgerechnet jetzt mich getroffen hat und dass ich mir Hilfe holen muss und es so eine vorurteilsbehaftete Erkrankung immer noch ist oder stigmatisierte Erkrankung ist, dass diese Scham einfach irgendwann durch eben das, dass es keine Vorurteile mehr gibt, aufgelöst werden kann.
Ja, das ist ja so ein bisschen, wenn jetzt jemand irgendwie eine Verletzung am Bein hat und hat dann Gips oder so, dann sagt jeder, ja, ist klar, dass du nicht so laufen kannst oder dass man Rücksicht nehmen muss. Aber bei so psychischen Sachen ist es, glaube ich, immer noch so, dass viele das auch nicht verstehen, wie du gesagt hast, wenn man selber noch nie erfahren hat und sich gar nicht vorstellen kann, dieses Antriebslosigkeit, man sieht die Person ja nur von außen und es sieht alles okay aus. Und wir hoffen ja auch immer, dass unser Podcast oder auch Webseiten, dass Aufklärung dazu beiträgt, dass Leute wissen, es ist nicht schlimm. Wenn man sich Hilfe holt, ist es nicht schlimm, wenn man sowas hat, sondern ist es umso wichtiger, ja, je früher man sich dann Unterstützung holt und das angeht, anstatt das dann vielleicht über Jahre zu verschleppen und dann ist man schon an dem Punkt, wo es dann schwierig wird, vielleicht noch was zu machen.
Ja, und was ich mir auch noch sehr wünschen würde, ist, wenn wir in Deutschland endlich genug Therapieplätze hätten. Das fände ich ganz toll.
Ja, das fände ich auch ganz toll, weil ich eben auch mitbekomme aus dem bekannten Umfeld, wie schwierig das ist, solche Plätze zu bekommen und dass man dann irgendwie so lange warten muss. Und ja, dann hoffen wir das alle zusammen. Dann sage ich jetzt nochmal vielen Dank, dass du bei uns warst und die ganzen Fragen beantwortet hast und jetzt hoffentlich wir auch ein bisschen dazu beitragen konnten, das einzuschätzen, auch nochmal mit Corona, mit vielen Sachen, die auf uns einstürzen, aber vor allem eben, wo man sich Hilfe holen kann, was ist normal, wo sollte man aufpassen. Also vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag.
Danke gleichfalls.
Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Hoffentlich konntest du viele Tipps für das Thema psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen mitnehmen. In den Shownotes verlinken wir die genannten Websites, die dir weiterhelfen können, wenn du Unterstützung brauchst. Vergiss nicht, es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil. Wir können nicht Expertinnen für alles sein. Also lass dir helfen, wenn es dir oder deinem Kind nicht gut geht. Falls du mehr zum Thema Selbstfürsorge und Achtsamkeit erfahren möchtest, dann hör dir doch unsere Podcast-Folge Keine Zeit für Selbstfürsorge, dann erst recht aus dem Jahr 2022 oder eine unserer ersten Folgen Wie Eltern behinderter Kinder im Alltag wieder auftanken an. Du findest sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder auf unserer Website unter www.meinherzlacht.de/podcast. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin alles Gute und bleib stark. Deine Christine.
Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaum-Medien noch bekannter wird.